Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.
Sie haben mir mal in einem Interview erzählt, Sie haben Trump persönlich kennengelernt.
Ja.
Hat er sich verändert oder ist es genau gleich geblieben mit seinen Deals?
Er handelt genauso wie vor 43 Jahren.
Und wie war das bei Ihnen damals?
Er verhält sich so, wie ein Händler sich verliert. Oder ein Geschäftsmann, meinetwegen New Yorker Art. Offen im Gespräch, Abtausch oder Tausch der Argumente. Und am Ende gibt's ein Ergebnis. Oder eben keins. Bei mir gab's keins. Ich musste zurückstecken, weil die Sache war zu groß. Für meine Klientel, also nicht für mich persönlich. Und da war er die Sieger. Da hat er mir die Hand gegeben, nice to meet you, und das war's.
Oh, was war das für ein Geschäft, was Sie da mit ihm besprochen hatten?
Es ging damals um die Bebauung des Hudson River. Und ich hatte eine Vertretung oder eine Architektengemeinschaft aus Düsseldorf, die das Drei-Scheiben-Hochhaus gebaut hat und sich mit dieser Expertise eben anbot als Partner. Aber New York ist nicht Düsseldorf, das war zu groß. Also muss ich klein beigeben, um es mal so zu sagen.
Okay.
Und die Frage klein beigeben ist für ihn wichtig. Das ist für ihn eine persönliche Frage. Er will gewinnen. Er will vom Tisch gehen und sagen,
I'm the winner.
Gut, gutes Geschäft, danke. Danke sagt er noch nicht mal.
Okay.
Diese Art von für Europäer geht das nicht. Für Deutsche schon gar nicht. Schweizer auch nicht. Das ist eine Nummer zu groß. Das erwartet oder verlangt eine hohe Flexibilität. Du kennst das ja von New Yorker. Das ist ein anderer Ton. Man geht anders miteinander um.
Sind die New Yorker härter?
Ja, du hast ja lange Schaffer? Gelebt.
Ich habe gelebt 45 Jahre. Die Sache ist die, dass, wo ich sage, etwas differenzieren würde aus meiner Sicht ist, wenn man sich mal Trumps Geschäftserfolge anschaut, das sind ja 6 Pleiten. Ich weiß nicht, wie viele Pleiten man in Kauf nehmen muss. Man sagt ja in Amerika, du musst erstmal pleite gehen. Das hat jeder übrigens gemacht. Rockefeller fing mit einer Pleite an. Ich war dann ganz gut verdient daran später. Das gehört eigentlich zu jedem erstmal der Misserfolg. Denn aus Misserfolgen lernt man. Bei der zweiten Pleite würde ich sagen, du hast beim ersten Mal nicht gelernt und versucht endlich mal die Sache klar zu machen. Beim dritten Mal würde ich etwas nervös werden. Wenn es beim vierten Mal pleite geht, und jetzt mal als Fondsmanager gesehen, ich war ja auch Fondsmanager, dann würde ich ein bisschen bedenklich sein, ob ich dort investieren würde. Beim fünften Mal würde ich kaum die Tür noch aufmachen. Beim sechsten Mal würde ich sagen, also das geht nicht mehr. Und wenn man dann hinterher noch für falsche Bilanzen bestraft wird, nicht wahr? Ein Vorwurf wird und dann noch gesagt wird, wir haben das alles nicht verstanden, was da passiert ist. Wenn dann noch eine rechtskräftige Verurteilung folgt, nicht wahr, in 34 Anklagepunkten von einer Jury, nicht wahr, einem Schöffengericht, was sowohl auf Republikanern und Demokraten besteht, dann habe ich an der, sagen wir mal, Bonität der Person doch gewisse Zweifel. Auch die Deutsche Bank hat ja Kredite gegeben und Trump hat das hinterher bereut. Also seine Geschäftsgebaren, wie Hans Merkel richtig sagt, so ist er. Jeder weiß es. Ob das jetzt ideal ist für das höchste Amt, politische Amt in der freien Welt, würde ich aus persönlicher Sicht natürlich sagen, natürlich, ja, damit hat er sich saniert. Aber ist es für die Weltgemeinschaft und für Amerika gut? Und da hätte ich eine kleine Differenzierung, was Trump macht mit den Zöllen. Wir haben ja den Fall von 1929-32, da wurden die Zölle auch erhöht, um das Doppelte oder Dreifache. Jetzt sind sie also um das Sechsfache erhöht worden. Das ging damals, obwohl man vielleicht das kritischer betrachten sollte, in die Hose, ob es nun die Zölle waren oder was oder nicht, lasse ich mal offen stehen. Aber viele Fachleute, Nobelpreisträger, nicht wahr, der Volkswirtschaft, wie Joe Stiglitz und so weiter, die sagen, was wir hier machen, ist eigentlich geopolitischer Selbstmord. Ob das jetzt so ist, denn was importiert er denn nach Amerika? Er will drüben produzieren. Jetzt fragen wir uns mal, wenn ich jetzt in Asien tanze, haben wir eine Frage, ich produziere in Asien, nehmen wir nur mal 5 Euro die Stunde, das ist heute sehr viel, ich würde sagen, vielleicht mit 3-4 Euro geben wir aus, 5 Euro die Stunde oder 40 Euro die Stunde. Was ist mehr? 40 Euro ist mehr oder Dollar ist mehr. Wenn ich also die Arbeitsplätze nach Amerika ziehe und dafür 40 Dollar zahlen muss, wer bezahlt denn das Endprodukt? Und wer ist denn der Endkäufer? Nicht der Europäer, ist der Amerikaner. Das heißt, zwangsläufig müssten damit die Preise sich erhöhen. Oder wenn ich nach Amerika gehe und exportiere etwas und ich exportiere zum Schluss Roboter, damit schaffe ich keine Arbeitsplätze. Also das Thema ist für mich noch sehr, sehr weit offen. Letzte Worte ist noch nicht gesprochen, wie erfolgreich es ist. Was Hans Bernanke zu Recht sagt, er muss von seiner Verschuldung wegkommen. Aber ein Thema haben wir nicht angesprochen, sind die Dienstleistungen. Amerika hat einen riesen Dienstleistungsüberschuss, dass er an Dienstleistungen die restliche Welt exportiert. Das wird in dieser Rechnung nicht reingenommen. Das ist zwar nicht ganz so groß wie das Handelsbilanzdefizit, aber es ist ein wesentlicher Faktor.
Du meinst das mit Dienstleistungen, Facebook?
Na, alles, was wir machen, genau.
Google und
alles, was AI anbetrifft, ja. Amerika verkauft sich dort sehr gut. Und Amerika hat aus meiner Sicht, wenn man die Bilanz sich anschaut, totaliter, an dem die bestens verdient, das am Land an sich. Schauen wir uns einmal an, als die Berliner Luftbrücke entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war die Rettung schlechthin. War genial. Aber Marshallplan, genial, 50 Milliarden auf heutiger Basis bezogen. Hat Amerika daran etwas subventioniert oder hat Amerika im Gegenzug mehr verdient, ungefähr das Hundertfache, würde ich mal so aus der hohlen Hand sagen. Damit ist das eine sehr intelligente, sehr smarte, sagen wir, Investition und hat den Europäer an Amerika gebunden. Das war dann die Atlantische Brücke. Die größte wirtschaftliche Koordinierungsaktion, die wir jemals hatten in der modernen Geschichte. Und die ist innerhalb von 24 Stunden abgebrochen worden.
Ich würde nochmal auf Trump und die Zölle und die Fed zurückkommen eigentlich. Also Trump bräuchte noch günstigere Zinsen. Das ist ganz klar. Die Unabhängigkeit der Fed, Mythos, Machtspiel oder Must-Have? Also wie groß ist die politische Einflussnahme wirklich real? Und was heißt das für den US-Dollar? Rendite oder das Vertrauen in die Märkte, Herr Kleinecker?
Jede Notenbank in jedem Land, ob die Bank of England oder die Schweizer Nationalbank, muss Rücksicht nehmen auf die jeweiligen Gegebenheiten des Landes. Die EZB muss leider Rücksicht nehmen auf 27 Länder. Das ist schon schwieriger. Das ist ein schwieriger Spagat. Die FED ist anders. Die steht seit über, was weiß ich, 100 Jahren immer im Gefecht, seit 1929 in der Frage, wie stelle ich mich darauf ein? Auf die ökonomischen Fakten zum einen und den politisch gewünschten Ergebnissen zum anderen. Die Zinsverteuerungen der vergangenen Jahre, die gehen zu weit. Jetzt müssen die schrittweise zurückgenommen werden. Die Frage stellt sich so, von 0,5 bis 5, war, glaube ich, die Spitze, wenn ich mich richtig entsinne. Jetzt gehen wir runter auf 4,5 und 4,2, 25 und demnächst auf 3,50. Die Frage stellt sich demnächst. Das werden wahrscheinlich 3, 4 Schritte sein, wie du gerade erzählt hast. Und im nächsten Jahr treffen wir uns dann bei ungefähr 3 bis 3,5. Das ist der normale Schnitt für die Amerikaner im sogenannten Landeszinsfuß. Landeszinsfuß lässt sich nicht berechnen, der lässt sich nur schätzen oder berechnen aus der Historie heraus. So viel Spielraum gibt es. Nach den Erfahrungen bei 3% ist der Arbeitsmarkt im Wesentlichen robust oder stabil. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und das wird die Ziele sein. Dann liegen wir nächstes Jahr bei 3 und einer stabilen, nicht euphorischen, aber stabilen Arbeitsmarktlage. Und die Börse macht das, was sie immer macht, die nimmt das vorweg. Sie preist diese Erwartung zu Recht ein.
Da hat Hans vollkommen recht, indem er das sagt, was normal wäre. Aber jetzt haben wir ja nun Trump im Weißen Haus. Der sagt ja nicht, ich will 3%, der sagt, ich möchte 1% haben.
Was er sagt, ist egal.
Nein, aber das zeigt wieder seine Denkweise mit 1%. Ich meine, wo wir in Deutschland einen Trump hätten brauchen können.
Mehr dazu gibt's im Heiko-Thieme-Club. Heiko-Thieme.club.